sitze im Auto. Ich fahre auf der Autobahn 130 km/h. Alles ist super, mir geht's gut, die Sonne scheint. Es ist ein entspannter Tag. Ich höre meine Lieblingsplaylist. Dann überhole ich eine Reihe LKW. Bis der Vorletzte ohne Vorwarnung, ohne zu blinken, einfach ausschert auf meine Spur. Das Adrenalin kickt. Ich schmeiße meinen Blick über die Schulter und sehe, die Spur ist zum Glück frei und ich ziehe rüber auf die linke Spur. Oh, aber mit der Ruhe ist es dahin. Also, Mann, ich ärgere mich. Böse Gedanken schießen durch meinen Kopf und dann schießen sie aus meinem Mund. Was für ein... Alles, was ihr tut, außer wenn andere schlecht Auto fahren, geschehe in Liebe. So geht dieser Vers natürlich nicht. Das seht ihr so zum einen hier und zum anderen hat Annette es auch schon anklingen lassen. Dieser Vers, den ich gerade gesagt habe, ist frei erfunden. Er geht eigentlich anders. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aber was genau ist damit gemeint? Autofahren in Liebe? Dinge, die mir manchmal schwerfallen, in Liebe? Alltägliche Dinge in Liebe tun? Wie Müll rausbringen oder Zähne putzen? Alles steht da ja. Lass uns gemeinsam drauf schauen auf diesen einen Vers. Und es wurde schon zweimal gebetet oder das Gebet ausgesprochen. Die Bitte, dass Gott unsere Herzen und unsere Ohren öffnet für das, was er uns heute zu sagen hat. Und das ist auch mein Gebet. Heute geht es also um die Liebe. Denn die Liebe steht im Zentrum der Jahreslosung für 2024, für dieses Jahr, was jetzt 7 Tage alt wird heute. Letzten Sonntag habe ich über die Jahreslosung des vergangenen Jahres gepredigt. Und da habe ich euch schon erzählt, woher das eigentlich kommt mit dieser Jahreslosung. Ich reiße das nochmal kurz an. Vor knapp 100 Jahren tat sich die ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen zusammen. Und sie haben dann entschieden, dass über jedem Jahr ein Vers stehen soll. Das Anliegen dieser ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ist ein deutschsprachiges Projekt, gibt es auch in Österreich und der Schweiz. Und das Anliegen, das dahinter steht, ist, Menschen Bibellesen näher zu bringen. Menschen dazu zu ermutigen, in ihrem Alltag möglichst das Bibellesen wie eine Gewohnheit einzupflegen. Dafür gibt es dann Bibellesepläne, wo man in 4 Jahren durch das gesamte Neue Testament lesen kann und in 5 Jahren durch ausgewählte Stellen des Alten Testaments. Für jeden Monat wird dann ein Monatsspruch ausgewählt, der ist euch wahrscheinlich auch schon begegnet und ich glaube, der wurde hier heute Morgen auch schon genannt. In unserem Gemeindebrief steht der oft auch vorne drauf, einer von den beiden Monatssprüchen. Und in euren Kalendern, in euren Losungsbüchern, wo auch immer, ich glaube, der begegnet euch häufig. Und so ist das auch mit der Jahreslosung, nur steht die dann über einem ganzen Jahr. Es ist kein Horoskop, das will ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Das kann man manchmal so verstehen, wenn man denkt, oh, das nehme ich mir jetzt und dann muss alles danach geschehen. So ist es nicht, sondern die Jahreslosung soll uns ermutigen und inspirieren. Und die hat wirklich sehr, sehr viele Aufgaben. Denn die soll junge, alte, kranke, gesunde, arme, reiche Menschen ansprechen. Die soll verständlich sein ohne den Text vorher und nachher. Die soll Menschen ansprechen, die nichts mit Kirche zu tun haben und den Vers vielleicht irgendwo auf einem Plakat lesen. Und auch Menschen ansprechen, die ihr Leben lang schon im Glauben stehen. Also diesen Vers auszuwählen ist eine große Aufgabe und die Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, die hat sich das zur Aufgabe gesetzt. So, jetzt haben sie eben diesen Vers gewählt aus dem ersten Brief an die Korinther, einen Brief von Paulus an eine Gemeinde in Korinth, eine griechische Hafenstadt, wo er eine Gemeinde gegründet hat. Und dieser Vers gehört in die Abschiedsrede in diesem Brief. Briefe im Neuen Testament sind immer aufgeteilt nach einem bestimmten Schema. Und das Kapitel 16, aus dem dieser Vers stammt, ist der Abschiedsgruß. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Liebe. Ja, für uns ploppen da direkt ganz viele Ideen auf, würde ich sagen. Und auch für Paulus war das so. Nur Paulus hatte den Vorteil, er stammt aus diesem in diesem Fall war er sogar wirklich auch in Griechenland, als er die Gemeinde in Korinth gründete. Und sein Denken war sehr geprägt von dem Denken der damaligen Zeit, vor knapp 2000 Jahren. Das Griechische hatte ganz viele Begriffe für die Liebe. Und ich werde euch vier Begriffe vorstellen, die alle deutsch übersetzt Liebe bedeuten, die aber unterschiedliche Facetten haben. Und manche davon werden euch schon begegnet sein, andere vielleicht auch nicht. Die erste Form der Liebe, die ich euch vorstellen möchte, ist die geläufigste Vorstellung, Eros. Diese Form beschreibt die leidenschaftliche, begehrende Liebe, sowie auch so eine körperliche Anziehung und auch der Bereich der Erotik gehört dazu, die gerade bei einem Beginn einer Beziehung sehr, sehr wichtig ist. Wir verbinden damit Schmetterlinge im Bauch, Herzklopfen, feuchte Hände oder auch weiche Knie. Das sind irgendwie so die Klassiker, die dazugehören. Die zweite Form, die ist die Philia. Und im Neuen Testament gibt es häufig das Wort Philadelphia. Das bedeutet aber letzten Endes das Gleiche. Philia ist die freundschaftliche Liebe. Eine vollkommen andere Art der Liebe als Eros. Jeder Mensch kennt diese Liebe, auch wenn er sich vielleicht dessen manchmal gar nicht so bewusst ist. Anders als Eros kann man Philia für ganz, ganz viele Menschen empfinden. Diese Form vereint Menschen nicht aufgrund körperlicher Anziehung, sondern aufgrund gemeinsamer Eigenschaften, Interessen, gemeinsamer Ziele. Und sie kann zwischen Liebenden, aber auch zwischen Freunden, zwischen Verwandten, zwischen Arbeitskollegen, zwischen unterschiedlichsten Menschen stattfinden. Während eine Beziehung, eine Liebesbeziehung durch Eros angefeuert wird, angefacht wird, kann das nicht standhalten dadurch, sondern man braucht ab einem gewissen Punkt Philia. Denn man möchte vielleicht das ganze Leben miteinander verbringen und dafür braucht man etwas, was wirklich Bestand hat. Sie wird zwar als die dritte Form der Liebe bezeichnet, aber es ist die höchste Form, die Agape. Die höchste Form der Liebe. Sie beschreibt die bedingungslose Liebe. Eine Zuneigung, die noch viel tiefer geht und reiner ist und ehrlicher ist als Eros und Philia. Man sagt, sie verbindet nicht zwei Menschen miteinander, sondern zwei Seelen. Agape ist an keine Bedingungen geknüpft. Sie ist erwartungsfrei. Und diese Form der Liebe, die zeigt sich auch anders unter Menschen. In einer romantischen Beziehung oder in Freundschaften oder in einer anderen Art der innigen Beziehung bedeutet Agape, dass man einander ohne Bedingung liebt und dass man voll und ganz den anderen akzeptiert. Dass man einander beisteht, füreinander alles gibt, ohne auf Gegenleistung zu hoffen. Diese Form der Liebe ist selbstlos, die Agape. Eine vierte Form der Liebe habe ich euch mitgebracht, das ist die sogenannte Storge. Das wird vielen von euch vielleicht noch kein Begriff sein. Das ist aber die familiäre Liebe, die auch häufig vorkommt in der griechischen Philosophie, in dem griechischen Sprachgebrauch. Diese Form der Liebe, die bezeichnet so eine ganz natürliche Art, ganz intuitive Art der Liebe. Ein ganz typisches Beispiel dafür ist eben die Liebe zwischen Eltern und Kind. Vertrauen und Verbundenheit prägen diese Form der Liebe. Jetzt seht ihr alle vier Formen der Liebe noch einmal hier vorne, die ich euch gerade erklärt habe. Und der Text, den wir haben in Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, ist ursprünglich auf Griechisch verfasst. Sprich, Paulus hat eins dieser Worte verwendet für das Wort, was wir mit Liebe übersetzen. Was denkt ihr, welches Wort hat er dort verwendet? Die Agape. Er hat dieses Wort verwendet, die bedingungslose Liebe, die erwartungsfreie, selbstlose Liebe. Das ist immer der Begriff in der Bibel, den wir finden auf Griechisch, wenn es um die Liebe von Gott zu uns und auch von uns zu Gott geht. Nun geht es ja nicht nur in diesem Vers um die Liebe, sondern es geht um ganz, ganz viele, in ganz vielen Stellen der Bibel um die Liebe. Und die ist auch kein Randthema, sondern die ist wirklich ein Kernthema. Ich habe euch drei Stellen mitgebracht, um noch einmal einzutauchen, auch in alttestamentliches Denken und auch in die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel, wo es sehr, sehr viel um die Liebe geht. Liebe steht im 5. Buch Mose im Zentrum eines Gesetzes. Das höchste Gebot ist es: Höre Israel, Der Herr, unser Gott, ist der Herr allein und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Dieses Gebot, das ist nicht aus dem Nichts gegriffen, sondern Gott hat dem Volk Israel immer wieder gezeigt, wer er ist. Dass er sich persönlich zuwendet, das nennt man, dass er ein personaler Gott ist, dass er sich persönlich uns Menschen zuwendet, uns ansieht, uns anspricht. Er ist voller Gnade. Das zeigt sich darin, dass er als Schöpfer und Herrscher aller Himmel sich nicht zu schade ist, sich den Menschen trotzdem mitzuteilen. Seine Hilfe ist voller Fürsorge, voller Liebe. So haben es die Israeliten immer wieder erlebt. Und darauf baut dieses Gebot auf. Auf keine Weise hat sich das Volk die Liebe Gottes verdient. Und sie handeln auch ganz oft gegensätzlich. Aber er schließt trotzdem einen Bund mit ihnen. Und in dieser Treue stehen wir heute immer noch, viele tausend Jahre später. Und aus diesem Kontext stammt dieses Gebot. Eine zweite Stelle aus dem Alten Testament seht ihr auch. Da geht es auch um die Liebe. Wieder ist es ein Gebot. Das andere Gebot ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Den anderen lieben. Wie uns selbst. Egoismus hat hier keinen Platz, denn je mehr ich mich liebe, umso mehr soll ich dann ja auch den anderen lieben. Das finde ich jetzt schon mal gar nicht mehr so leicht. Denn hier ist die Liebe wirklich in einem Gebot verpackt. Kann man Liebe denn befehlen? Mal schauen. Im Neuen Testament werden die alten Gesetze immer wieder aufgegriffen. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, der von Jesus selbst stammt. Jesus kannte sich sehr gut aus in den Schriften und seine Lehre, die er den Menschen gebracht hat, die basierte auf diesen Charaktereigenschaften Gottes, die wir aus dem Alten Testament kennen. Und er fasst sie zusammen. Und der Vers in Markus 12, die Verse 29 bis 31, die lassen sich in ganz kurzen Worten zusammenfassen. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und damit sind die Gebote gemeint, die ich euch gerade vorgestellt habe. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Liebe ist also richtig, richtig wichtig für Gott, für die Bibel, für unser Leben als Christen. Aber was kann das für eine Form annehmen? Liebe ist im biblischen Sinne auch nicht nur so ein Gefühl. Nein, es ist eine bewusste Entscheidung. Eine bewusste Entscheidung, Gott gehorchen zu wollen. Auch wenn das in unseren Ohren aus dieser Zeit vielleicht auch ein bisschen unbequem klingt. Okay, man findet also jetzt diese romantischen Gefühle mit rosaroter Brille hier weit und breit nicht, aber ist das denn trotzdem reizvoll? Und was haben die Empfänger des Briefes gedacht, als sie diesen Text gelesen haben von Paulus? Diesen Vers, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir schauen mal, was das für eine Gemeinde war. Paulus hat diese Gemeinde in Korinth, eine griechische Hafenstadt am Golf von Korinth, vielleicht war ja der ein oder andere von euch schon mal dort, hat diese Gemeinde gegründet. Vielleicht war er der allererste Christ in dieser Stadt. Er hat dann anderthalb Jahre da gelebt und er hat eng mit den Menschen zusammengelebt. Viele Menschen haben sich bekehrt und haben eben angefangen, als Gemeinde miteinander das Leben zu teilen. Es war eine sehr intensive Zeit. Er kannte die Menschen sehr gut und er hat sie wirklich auch in sein Herz geschlossen. Paulus wusste, aus welcher Kultur, aus welchem Stand, aus welchen Berufen die Menschen kamen, die in dieser Gemeinde sind. Und auch wenn er zu dem Zeitpunkt, als er den Brief geschrieben hat, nicht mehr mit ihnen gelebt hat, kannte er sie doch ganz genau. Er hat den gesamten Brief an die Korinther unter das Motto Liebe gestellt. Ihr kennt einen Abschnitt aus dem Korintherbrief wahrscheinlich sehr, sehr gut, denn der wird sehr gerne gelesen bei Hochzeiten und manchmal auch am Grab. Ich zitiere mal daraus. Die Liebe ist langmütig. Sie ereifert sich nicht. Und dann später, es bleiben aber Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber ist die Liebe. Es wird sich also lohnen zu fragen, was hat Jesus Was hat Paulus jetzt in diesem Vers gemeint, wenn er wieder auf die Liebe eingeht am Ende des Briefs? Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass die Jahreslosung ohne die Verse vorher und nachher verständlich sein soll, gehen wir trotzdem auf den Vers vorher ein, denn dann wird sie noch verständlicher. Im Vers 13 steht: Wachet, steht im Glauben, seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und stark. Wachsam sein bedeutet, dass man nicht schläfrig ist, dass man nicht oberflächlich ist, sondern dass man mit angespannten Sinnen und mit aufmerksamem Geist durchs Leben geht. Die Situation der Gemeinde, in die Paulus hier hineinspricht, die kann es sich nicht leisten, ein beliebiges Leben zu führen. Sie sollen bereit sein, zur rechten Zeit und zur rechten Zeit das rechte Wort und die rechte Tat parat zu haben. Denn sie sind eine Minderheit, eine absolute Minderheit in Korinth. Dort gab es nicht viele Christen zu dieser Zeit. Und ich frage mich, ob das für uns heute anders ist. Klar, viele von uns sind in einer christlichen Tradition aufgewachsen. Vielleicht hattet ihr das Privileg, dass eure Eltern auch Christen sind oder waren. Und vielleicht kennt ihr auch Menschen in eurem Umfeld, die sehr stark in christlichen Traditionen eingebunden sind. Aber ich bin mir sicher, dass ihr in euren Berufen, in eurer Nachbarschaft, vielleicht auch in eurer Verwandtschaft sehr viele Menschen auch habt, die nichts mit dem Glauben zu tun haben. Wenn wir nicht von Christus sprechen, dann tut es niemand. Ich glaube, das war auch eine Situation, die Leute dort in Korinth genauso erlebt haben. Und deshalb sagt Paulus: Wachet, steht im Glauben. Im Glauben stehen bedeutet nicht, dass man so ganz fest steht und nicht bereit ist, nach links oder nach rechts zu gehen. Nein. Im Glauben stehen bedeutet, verwurzelt sein. Standhaft zu bleiben, auch wenn Anfechtungen kommen. Gegründet sein im Glauben und Vertrauen. Der Wunsch von Paulus ist es, dass die Anfechtungen und Turbulenzen, die die Menschen umgeben und die auch uns umgeben, nicht dazu führen, dass wir uns umhauen lassen. Egal welche Art von Turbulenz. Setzt dich so eine Aufforderung unter Druck? Ich muss zugeben, mich setzt so eine Aufforderung, bleib standhaft im Glauben, steht im Glauben, manchmal unter Druck. Denn vielleicht habe ich viele Stürme erlebt und dann kommt noch der nächste Hammer, den ich nicht habe kommen sehen. Was mache ich denn dann? Bin ich dann dafür verantwortlich, ob mein Glaube steht oder fällt? Wisst ihr, die Aufforderung von Paulus, die ist mit einer Gewissheit verbunden, die wir im Lukas-Evangelium lesen können. In Lukas spricht Jesus selbst zu den Menschen, zu seinen Jüngern. Und es gab einen Jünger, der wollte unbedingt standhaft sein. Der wollte einen Glauben haben, der ein Vorbild ist für andere. Der wollte ein Fels sein. Und Jesus hat ihm das sogar auch zugesprochen. Ich rede über Petrus. Und Petrus war entmutigt, weil er gemerkt hat, dass sein eigener Glaube wirklich auch umfallen kann, wenn der Sturm zu groß ist. Dann hat Jesus ihn beiseite genommen und zu ihm gesagt: Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Dieses Gebet fängt also bei Jesus an. Jesus hat gesagt: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Es liegt also nicht an Petrus selbst, es liegt nicht an mir selbst oder an dir, ob dein Glaube aufhört oder nicht. Jesus steht für dich ein. Er ist den ersten Schritt gegangen. Und deshalb kann Paulus auch guten Gewissens die Gemeinde in Korinth dazu ermutigen, im Glauben zu stehen. Abschließend finden wir in Vers 13 noch die Aufforderung: Seid mutig und stark. Und wisst ihr was? Da ist es dasselbe. Von uns aus mutig und stark zu sein, ist manchmal sehr, sehr herausfordernd. Diese Zusage finden wir schon ganz viel früher in der Bibel, im Buch Josua, ganz am Anfang. Da ist auch die Rede davon, dass wir mutig und stark sein sollen. Und das ist auch darauf basierend, dass Gott derjenige ist, der mit seiner Stärke und seiner Kraft den ersten Schritt gegangen ist und das bewiesen hat, dass er dieser Gott ist, dem wir vertrauen dürfen. Deshalb ist sei mutig und stark auch eher eine Erinnerung daran, welchem Gott wir folgen und wie wir uns daran orientieren dürfen. Heute gibt es ja auch viele Strömungen, die auf uns einprasseln. Es gibt Aussagen wie: Vertraue deinem Herzen, höre auf die innere Stimme, deine Kraft wird das schaffen. Und versteht mich nicht falsch, es gibt viel Gutes auch daran, an solchen Sprüchen und an einem Vertrauen in sich selbst, aber das hat definitiv Grenzen. Denn wahre Ruhe und wahre Kraft und wahre Rettung bringt nur Jesus. Es gibt auch andere Ideen unserer Zeit, die auf dem Vormarsch sind, von denen wir uns wirklich abgrenzen müssen und gegen die wir mutig und stark sein müssen. Fremdenfeindlichkeit beispielsweise, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder Hetze gegen Politiker, die demokratisch gewählt wurden. Das sind Gedankengut und Dinge und Aussagen, gegen die wir uns mutig und stark stellen müssen. Wir müssen nicht einstimmen in alles, was alle Politiker sagen, auf keinen Fall, das meine ich nicht. Sondern die Stimmen der Menschen, die hetzen und die Unwahrheiten verbreiten, gegen die müssen wir mutig und stark einstehen und uns immer wieder bewusst werden, wer unsere Rettung ist. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und stark. Und jetzt folgt Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir steigen ganz kurz in die Grammatik ein an der Stelle, denn damit kann man ganz viel nochmal verstehen von dem Vers. Es gibt in der Grammatik eine Form, die heißt Befehlsform, Imperativ. Also, geh, lass das, mach das, komm. Und so eine Form finden wir in diesem Vers gar nicht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Deshalb gibt es auch unterschiedlichste Übersetzungen dieses Verses. Manche machen da einen Imperativ rein, eine Befehlsform, andere aber auch nicht. Es ist kein Befehl, es ist trotzdem aber eine Aufforderung und das ist ein total schmaler Grat. Aber den gilt es zu berücksichtigen. Diese Aufforderung, die geht nicht ins Leere, sondern die landet auf einem Blatt, wo schon etwas steht. Und zwar, dort steht schon, dass Gott uns Liebe geschenkt hat. Wir können nur unser Leben von der Liebe bestimmen lassen, wenn wir erkannt haben, dass Gottes Liebe die Grundlage unseres Lebens ist. Wir können unser Leben nur von der Liebe bestimmen lassen und alles in Liebe geschehen lassen, wenn wir wissen, dass die Grundlage des Lebens, unseres Lebens, die Liebe Gottes ist. Nur weil er liebt, können wir auch lieben. Von uns aus können wir das nicht schaffen. Daran werden wir auf kurz oder lang scheitern. Und die Aufforderungen im Vers vorher und diese ganz konkreten Anweisungen, die fassen das alles zusammen. Man kann diesen Satz auch nochmal ein bisschen umformulieren, den habe ich euch auch nochmal mitgebracht. So wird er zwar nirgendwo übersetzt, aber wenn man so tief einsteigt in den Sinn, dann könnte man auch sagen, erkenne und bejahe immer wieder, also sag ja, immer wieder, dass dich die Liebe Gottes umgibt. Erkenne und bejahe immer wieder, dass dich die Liebe Gottes umgibt. Und danach sollst du dann handeln, sprechen, agieren. Wenn wir erkannt haben, dass die Gottes Liebe uns umgibt und unser Ja, ich habe es verstanden, ich male es mir wieder und wieder vor Augen, darunter setzen, dann werden wir nicht passiv bleiben. Dann wird daraus Aktion entstehen. Wie meine ich das? Naja, wenn du jemanden liebst, dann ist es immer leichter, auf ihn liebevoll zu reagieren, wenn da schon was Liebevolles entgegenkam. Es ist immer schwerer, in der Liebe den ersten Schritt zu tun, als wenn man schon etwas empfangen hat und sich der Liebe des anderen gewiss ist oder der Zuneigung des anderen gewiss ist, darauf zu reagieren. Und so ist das bei Gott auch. Er hat uns zuerst geliebt. Seine Liebe setzt nicht unsere Liebe voraus, sondern unsere Liebe setzt seine Liebe voraus. Wie verändert diese Liebe unser Leben? Zum Abschluss möchte ich ganz, ganz konkret werden. Wie kann die Liebe unser Jahr 2024 wirklich prägen und nicht nur so ein schöner Vers sein, der zu Hause bei dir auf einem Kalenderblatt steht? Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass nicht jeder von uns in jedem Bereich aktiv werden muss. Und mir ist auch ganz wichtig zu sagen, dass wir als Menschen immer wieder hinfallen werden und dass wir nicht daran gemessen werden vor Gott, was wir jetzt auf die Beine stellen oder was nicht und wie oft wir fallen oder wie oft auch nicht. Das möchte ich auf jeden Fall betonen. Aber jeder von uns ist ein Mensch und wir machen Fehler und wir haben Baustellen in unserem Leben. Und die Liebe Gottes darf auch diese Bereiche durchdringen. Wir wollen mal gemeinsam über diese Auflistung drüber schauen. Und vielleicht springt dir ein ganz bestimmter Punkt ins Auge und du möchtest mit Gott darüber ins Gespräch kommen. Wie kann ich mein Leben dieses Jahr ganz konkret unter deine Liebe stellen, Gott? Stell dir immer die Frage bei jedem Bereich, wie kann ich in diesem Bereich die Liebe, die Gott mir schenkt, zum Strahlen bringen? Ist es beispielsweise deine körperliche Gesundheit? Jeder von uns hat unterschiedliche Voraussetzungen. Und es geht mir nicht darum, ob du jetzt krank oder gesund bist, sondern wie du mit dem, was dir gegeben ist, umgehst. Lebst du in Maßen oder schlägst du sehr oft über die Stränge und tust deinem Körper damit nicht gut? Durch Ernährung, durch Sport, durch gesundheitliche Vorsorge können wir Dinge tun für unseren Körper, die gut sind und die auch einen liebevollen Umgang mit uns, mit unserem Körper bedeuten. Vielleicht bist du in Beziehungen, in Freundschaften oder in so Zusammensetzungen, die dir nicht gut tun, wo du immer wieder merkst, boah, diese Beziehung, diese Struktur, die tut mir einfach nicht gut, die macht mich auf Dauer kaputt. Dann überleg doch mal, wie kann ich da vielleicht einen ganz konstruktiven Weg finden, um mit jemandem zu sprechen oder mich von etwas zu distanzieren. Das ist jetzt eine ganz spezifische Handlungsanweisung oder Vorschlag und vielleicht betrifft es dich überhaupt nicht. Dann nimm es dir nicht zu sehr zu Herzen. Aber vielleicht spricht es jemanden von euch an. Denn die Liebe zu uns und unseren Grenzen ist auch wichtig. Wir sollen uns selbst auch lieben. Denn dann können wir auch mit ganzer Kraft und mit ganzem Herzen und auch voller Leidenschaft Jesus nachfolgen und sind nicht von anderen Dingen so abgelenkt. Im ersten Block steht jetzt noch Seelsorge, Beratung und Therapie. Ich habe vor einigen Jahren eine christliche Lebensberatung besucht, über mehrere Wochen. Ich glaube, es waren sogar Monate. Es war eine Zeit in meinem Leben, wo ich wirklich Probleme hatte, in dem Umfeld, in dem ich war, meine Gefühle äußern zu können, die in mir waren. Und das waren sehr, sehr viele Gefühle. Und die sind ganz oft auch dann gekippt und mir ging es wirklich schlecht. Es war aber auch eine Zeit mit Anfang 20, wo ich mich sehr stark von meinen Eltern abnabeln wollte. Wir hatten eine gute Beziehung, aber ich habe gemerkt, ich muss da raus. Ich muss selbstständig werden und erwachsen werden. Und so waren meine Hauptansprechpartner, meine Eltern, nicht mehr diejenigen, denen ich mich hauptsächlich anvertrauen wollte. Und so habe ich mir eine christliche Lebensberaterin gesucht, die das professionell macht, die auch sonst mit meinem Leben nichts zu tun hatte. Und es war so eine heilsame Erfahrung für mich. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du etwas hast in deinem Leben, eine Frage, die immer wieder kommt, vor die du immer wieder stolperst, such dir jemanden, der nicht aus deinem nächsten Umfeld ist, sondern jemanden, der die nötige Distanz und Ausbildung hat, dich zu beraten, dir zuzuhören und dir die richtigen Fragen zu stellen. Das ist etwas so, so Wertvolles. Und ich weiß, dass viele von euch und in unserer Gesellschaft denken, dass man dadurch Schwäche zeigt. Aber das ist etwas, was ich gerne verneinen möchte. Es ist nämlich eine Stärke, sich seiner Seele zuzuwenden und zu fragen, wie kann ich denn da wieder etwas heiler werden? Dazu möchte ich dich, wenn das jetzt dein Thema ist, ermutigen, dieses Jahr in Liebe dich deiner Seele zuzuwenden. Der nächste Block, der betrifft unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Wie kann ich in der Kindererziehung liebevoll sein? Wie kann ich, wenn ich schon erwachsene Kinder habe, die nicht mehr erzogen werden müssen, eine liebevolle Beziehung auf Augenhöhe haben? Was braucht vielleicht mein Kind? Meine Unterstützung, meine Hilfe und nicht meine Kritik und mein Hinterfragen, sondern meine Geduld und mein Aushalten, auch von Erwachsenwerden. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Wie kannst du in deiner Ehe die Liebe zum Leuchten bringen? Ihr habt alle sehr unterschiedliche Ehen, die von euch, die verheiratet sind. Und es gibt da bestimmt viele Baustellen, kleine, große, langwierige, kurzfristige. Ich möchte euch ermutigen, auch vielleicht, wenn ihr jetzt beide hier seid, einander in Liebe euch zuzuwenden, mit dem Wissen, dass Gottes Liebe die Grundlage ist und dass ihr die niemals verlieren könnt. Das gilt auch für alle anderen Bereiche. Wir haben nichts zu verlieren, was wirklich zählt. Wir haben keine Ehre zu verlieren, denn Gott gibt uns Ehre. Wir haben keine Liebe zu verlieren, denn Gottes Liebe für dich und für mich wird niemals enden. Und Annahme haben wir auch nicht zu verlieren. Denn wenn du einmal dein Ja zu Jesus gegeben hast und er dich aufgenommen hat und auch sein Ja zu dir gegeben hat, was er getan hat, wenn du sein Ja gegeben hast, dann wird das nie wieder rückgängig gemacht werden können, auch nicht durch etwas, was du jetzt angehst. Ein ganz anderer Bereich, der aber auch vielleicht für dich dieses Jahr ein Bereich sein kann, den du unter die Liebe Gottes stellen kannst, sind Finanzen. Das kann total unterschiedlich aussehen. Überleg doch mal, wie kann ich großzügig sein? Und vielleicht bin ich oft knauserig, vielleicht kann ich das nochmal von Gottes Liebe durchdringen lassen und hinterfragen lassen, wo ist denn das, was mir geschenkt wird an Ressourcen, vielleicht gut aufgehoben? Letzten Endes gehört alles Geld Gott. Das, was wir haben, ist nur das, was wir hier auf der Erde haben. Aber lasst uns davon durchdringen lassen, dass Gottes Liebe und seine Macht so herrlich und alles überschattend ist. Und dass wir oft in dem, wo wir Probleme sehen, auch realistischerweise natürlich, ich möchte das niemandem absprechen, dass man auch finanzielle Probleme hat, das möchte ich nochmal sagen an dieser Stelle, aber wir können auch einen liebevollen Umgang mit unseren Finanzen finden und ausüben. Frag Gott, wie du das machen kannst. Die Schöpfung, die hat Gott uns auch geschenkt. Wie können wir unseren ökologischen Fußabdruck, wie ich es jetzt mal hier so genannt habe, von Gottes Liebe durchdringen lassen? Vielleicht stellst du dir diese Frage. Und als allerletzten Punkt habe ich das ganze Thema Gemeinde mitgebracht. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch schon vor Augen gemalt habt, wie ungewöhnlich diese Versammlung von Menschen ist. Diese Versammlung von Menschen gibt es sonst in der Gesellschaft nicht. Es gibt keinen Ort sonst in der Gesellschaft, wo man von jung bis alt aus den unterschiedlichsten Berufen und mit sehr unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen und auch anderen Voraussetzungen zusammenkommt. Uns vereint der Glaube an Christus. Das ist das, was uns vereint. Und in ganz vielen anderen Dingen sind wir einfach verschieden. Und ihr seid nicht überrascht, wenn ich sage, dass das häufiger mal auch zu Konflikten führt. Und zu Unverständnis. Warum hat der jetzt schon wieder so gehandelt? Ich habe das doch schon so oft gesagt. Ich habe doch schon so oft darauf hingewiesen. Ich wünschte, andere würden so denken wie ich. Warum tun sie das denn nicht? Lasst uns im Miteinander hier in der Gemeinde die Dinge, die Worte, die wir sprechen und die Taten, die wir tun, von Gottes Liebe durchdringen lassen, ihr Lieben. Stellt euch die Frage, wie ihr die Fragen, die ihr stellt und die Kritik, die ihr äußert, die wir auch äußern dürft, auf liebevolle Art und Weise äußert. Stellt euch die Frage, ob ihr wirklich über jemanden sprechen müsst, wenn derjenige nicht dabei ist. Das sind wirklich wichtige Fragen, die unser Miteinander so prägen und an denen andere Menschen sehen werden, an was wir glauben. Wir dürfen Zeugen sein davon, dass Gottes Liebe uns durchdringt. Und der Bereich Gemeinde ist auch ein Bereich, wo wir erkennen dürfen, immer wieder und bejahen dürfen, dass unser Leben von Gottes Liebe durchdrungen ist. Das war jetzt eine sehr lange Liste. In all dem sind und bleiben wir Menschen. Wir machen Fehler. Und Gott weiß das. Er vergibt uns immer wieder. Seine Gnade ist neu, jeden Morgen. Eins meiner Lieblingslieder. Du musst nicht den Mut sinken lassen, wenn du jetzt denkst, boah, das war mir jetzt viel zu viel und die Anforderungen sind viel zu hoch. Lass nicht den Mut sinken. Lass nicht dich von deinem eigenen Anspruch oder von einem Anspruch, den ich jetzt vielleicht vermittelt habe, davon erdrücken lassen. Es ist okay, wenn du hinfällst. Jesus hilft dir wieder auf. Und auch wir als Glaubensgeschwister untereinander können einander wieder aufhelfen. Und das wollen wir auch tun. Wir feiern heute Abendmahl und wir tun das jetzt direkt im Anschluss an die Predigt. Denn durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten hat Jesus uns von aller Sünde befreit. Er macht es möglich, dass wir zu Gott kommen können, zu Gott, dem Vater, ohne dafür irgendetwas leisten zu müssen. Er hat es überwunden, was wir nicht überwinden können. Seine Liebe ist die Einladung, selbst so zu lieben, wie er liebt. Seine Liebe ist die Einladung, so zu lieben, wie er liebt. Und seine Einladung an den Tisch gilt jedem. Das Abendmahl ist eine Erinnerung, eine spürbare, schmeckbare Erinnerung daran, dass er uns niemals verlassen wird. Niemals. Jeder, der Jesus Christus nachfolgt, ist eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Und auch jeder, der heute neu oder das erste Mal sein Ja zu Jesus und seiner Treue und seiner Liebe sagen möchte, darf kommen.